Teamtime, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Es ist jede Woche eine Challenge, nochmal so eine schöne Anmoderation zu machen. Keine Ahnung, euer wöchentliches Golf-Update. Ich weiß es nicht, ihr wisst doch schon Bescheid. Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei was auch immer ihr gerade tut. Hier ist Tee Time, euer Lieblings-Golf-Podcast für die gesamte Dachregion, Bernd. Das haben wir in der letzten Zeit etwas vernachlässigt, dass wir das immer mal wieder rausstellen. Wir sind nicht nur für die ganze Welt, sondern speziell für die Dachregion die Nummer eins, wenn es um den schönsten Sport der Erde geht.
Guten Morgen, Jens. Das hast du wunderschön gesagt. Und zum Thema Anmoderation. Wie hieß unsere KI-Dame nochmal von vor?
Carol.
Carol. Wie wär's denn, wenn Carol mal wieder eine Anmoderation macht?
Ich werde sie fragen, ob sie Zeit hat. Die ist so viel beschäftigt. Ja. Diese KI-Mädels und Jungs, die haben so viel zu tun gerade.
Ja, vor allem, die muss ja auch immer erst durch dieses Internet flitzen. Die muss ja immer um die Welt die ganze Zeit. Ja.
Also von daher gesehen. Aber ich frage sie mal, ob sie zufällig Zeit hat. Wie geht's dir denn? Ist alles in Ordnung? Kannst du aus deinem Leben uns berichten?
Ich war viel unterwegs die Tage, bin im Moment viel für EcoPro unterwegs und jetzt ist dann auch wieder Seminar in Bad Griesbach, Golflehrerseminar, das steht auch an. In diesem Sinne, mir wird nicht langweilig und ja, hier mitten im August, ne, die Hitze ist real, also mal schauen. Aber alles in allem ist alles okay, wie immer.
Florian Fritsch lässt sich auch in dieser Folge wieder einmal entschuldigen. Grundlos, müssen wir an der Stelle sagen. Völlig grundlos. Wir müssen da irgendwann demnächst mal eine Art schriftliches Entschuldigungsschreiben einführen, glaube ich. Mit Begründung auch. Aber liebe Grüße auf jeden Fall von ihm. Aber ihr wisst, wenn einer von uns in irgendeiner Art und Weise ausfällt, dann sorgen wir für adäquaten Ersatz. Und in dem Fall hat Bernd mal wieder tief in seinen Kontakten gewühlt und was unglaublich Spannendes ist ihm da entgegengesprungen.
So ist es nämlich. Ich habe, so Jens, wie du das beschreibst, ist fast so, als würde ich einmal mein Handy nehmen und so wie in so einem Glücksrad durch mein Telefonbuch scrollen und da, wo es stehen bleibt, den rufe ich an und den rufe ich an und sage, hast du Bock auf Podcast? Und so war es auch dieses Mal. Nein, natürlich nicht. Wir haben den lieben Laurenz zu Gast, den ich im Moment im Golfclub Augsburg immer wieder mal begrüßen darf zum Golfunterricht. Leider ist er im Moment verhindert, weil er irgendwas ganz, ganz Komisches mit seinem Fuß gemacht hat. Mhm. Kann er uns gleich mal selber berichten. Aber Laurenz hat ein paar spannende Themen dabei, die wirklich mal ein bisschen tiefer in verschiedene Themen in der Golfwelt eindringen. Und deswegen freut es mich, dass du hier bist, Laurenz.
Hi. Hi. Guten Tag, Servus und Moin. Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich bringe das Thema Golfonomics mit und natürlich einen kaputten Fuß. Ich war letzte
Woche. Wie schön!
Ich war letzte Woche am Bodensee, rundherum im Fahrrad gefahren und dachte ich mir, ja komm, die Treppe, die nimmst du mit zwei Stufen. Zack, lag ich wie eine Schildkröte auf dem Boden und ja, ein bisschen was gerissen. Bei mir dreht sich alles um Golfonomics. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Augsburg. Mein Doktorvater Erik Lehmann war früher selbst Sportökonom, hat sich mit Fußball beschäftigt, Entlohnung von Fußballern und wie die Führung quasi von Unternehmen, Fußballunternehmen, welche Auswirkungen das Ganze hat. Und ich bin seit Corona mit Golf infiziert und ja, dann habe ich ein bisschen gelesen und dann kam auf einmal dieses Buch mir entgegen, Golfonomics, also ein richtig cooles Buch von Steven Schmansky. Und da ging es alles darum, ja, was ist denn eigentlich Golf-Performance? Was ist überhaupt darin interessant? Was sind die Determinanten von Golf-Performance?
Das weiß der Jens übrigens auch nicht, was Golf-Performance ist.
Ich wollte gerade sagen, ich kriege immer mehr Fragezeichen. Was, also Golfonomics, dieser Begriff, vielleicht können wir damit mal anfangen. Ja. Was steckt dahinter?
Das ist eigentlich nichts anderes außer quasi Golf und Ökonomie. Und das ist die große Frage, wie determiniert sich Golf-Performance? Also was ist denn eigentlich so Performance? Welche Rolle spielt da Flight? Also mein Gott, ich weiß nicht, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch, in einer Todesrunde am Sonntagmorgen, man versucht da irgendwie nur den Acker zu bespielen und auf einmal kommt jemand da und sagt, ja bitte Ball so und so markieren. Und man kriegt total die Krise und auf einmal ist man raus. Und die Rolle, die Frage ist natürlich so, ja, ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch, wenn ich ein Turnier spiele, jedes Mal kommt dann, der Flight war heute super, wir konnten richtig gut quatschen. Der Nächste sagt, Leute, hört mir auf, ich wollte Golf spielen und nicht über Tee mich unterhalten. So, ne? Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Und wir haben vom Golfpark Augsburg mal Daten bekommen, so Amateurdaten über 23 Turniere hinweg, über mehrere Jahre. Und haben uns mal gefragt, so, was ist denn eigentlich so der optimale Flight? Und was ist denn Performance? Was ist denn eigentlich so eine berühmte Hothand? Und genau, das ist so ein bisschen Golfnomics in unserer Perspektive. Wir machen da so ein Seminar mit Studis dazu, um auch mal mit denen Leuten eine Perspektive zu geben. So, kommt mal rein zu Golf. Es ist jetzt kein Altherrensport, das ist eine ganz coole Geschichte. Und das machen wir jetzt seit 3 Jahren ganz erfolgreich.
Aber diese Daten, die ihr da jetzt bekommen habt, fangen wir nochmal da
Ja.
an. Also 23 Jahre wurden diese Daten.
Turniere.
Ach, 23 Turniere, Entschuldigung. Okay, ich dachte gerade so, hä? Gottes Willen.
Okay,
Also
krass.
23 Turniere
Ja.
habt ihr ausgewertet. Das heißt, jeder Teilnehmer hat danach so eine Art Fragebogen bekommen oder wie habt ihr das ausgewertet? Was steckt dahinter?
Genau, also wir haben uns die Nettowertung angeschaut, weil es ist natürlich, Golf ist
Ja.
immer das Spiel gegen sich selbst. Und dann haben wir uns gefragt, hey, was sorgt denn eigentlich für ein gutes Nettoergebnis? Welche Determinanten sind das? Also klar, man kennt es ja immer, ich bin richtig gut.
Das Bier vor der Runde,
der Radiergummi,
Der Radiergummi.
der
Oder einfach mal ein richtig guter Start. Boah, ich habe die ersten drei
Ja.
Löcher mal unter Par gespielt oder mein Handicap verbessert. Jetzt läuft's. Aber die frohe Frage war, spielt das überhaupt eine Rolle? Wir haben über 30.000 Löcher analysiert. Und ja, es spielt eine wahnsinnig große Rolle, wie man so ein Turnier startet. Die ersten drei Löcher sind essentiell. Wenn man die ersten drei Löcher schon gut spielt, hat man einfach schon mal Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, kennt ihr da wahrscheinlich auch? Man hat das Gefühl, oh, jetzt läuft's einfach, jetzt schwingt man durch. Und ja, das haben wir gefunden.
Aber das finde ich jetzt auch interessant, weil, also aus meiner Welt, die ist immer ein bisschen anders vielleicht, aber wenn ich drei Löcher am Anfang gut spiele und mein Kopf dann anfängt schon zu rechnen, könnte ich mein Handicap heute verbessern, dann geht es wieder nach unten.
Das ist ja die große
Dann
Frage.
ist vorbei.
Ja, das haben wir zum Beispiel auch gefunden, wenn zum Beispiel der Flight richtig gut spielt und ich auch, das setzt mich aber so unter Druck, dass ich auf einmal dann grübele, oh mein Gott, ich spiele gerade besser, als ich eigentlich bin. Und dann,
Ja.
shit, verdammt, jetzt muss ich ja beweisen, dass ich wieder mit dem zweiten Schlag aufs Grün komme. Ja, dann nehmen wir mal lieber mal das Eisen 4 aus 250 Meter und hauen wir einfach mal drauf. Das funktioniert nicht. Und vor allem bei Amateurgolfern funktioniert das nicht. Und das sind ja total viele so psychologische Komponenten, die dazu führen, die dahinter stecken. So, und ich glaube, weiß ich, Tiger Woods hat ja auch gesagt, so, ja, ist ein Mental Game. Klar.
Also ich kann das mal aus meiner Sicht auch sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass es da wahrscheinlich sehr, sehr große Unterschiede gibt zwischen Amateurgolfern, wie so eine Runde sich entwickelt, je nach äußeren Faktoren und von Profigolfern. Und als Lawrence und ich das Vorgespräch hatten, wir haben uns ein bisschen unterhalten die letzten Tage, um uns vorzubereiten, habe ich auch gesagt, es ist spannend, weil normalerweise, wenn man vor solchen Dingen redet, so Performance oder wenn es dann so weit geht wie die Zone, also wie Höchstleistung, dann wird sowas natürlich immer. Oder ich kenne das nur von Leistungssport, Spitzensport.
Ja.
Man sagt, okay, wie hat der es geschafft, die 59 zu spielen, jetzt um im Golfbeispiel zu bleiben? Oder wie hat der es geschafft, 8 Birdies in Folge zu spielen aus dem Nichts? Das gibt es ja nicht. Aber ich meine, niemand hat das mal, oder ich kenne das zumindest nicht, niemand beschäftigt sich damit, weil halt niemand, der Handicap 30 hat. Und es ist natürlich auch spannend. Also ich kann es von mir aus sagen, ich glaube, dass bei Profis ein schwacher Start, wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel bleiben, nicht ganz so krasse Auswirkungen hat als bei den Amateuren. Aber ich sehe den Hauptgrund darin, dass sich die meisten Profis natürlich aufgrund ihrer, ja, des extremen Wissens über ihr eigenes Golf, also das Wissen über das eigene Golf bei einem Profi ist ja extrem ausgeprägt. Also diese Stunden, Wochen, Monate, Jahre an Training, die man da in sich hat, in jedem Spielbereich, man weiß eigentlich ganz genau, wenn mein Drive wieder rechts geht, dann weiß jeder Profi relativ genau, warum das so ist. Und das wissen ja die meisten Amateure nicht. Das heißt also, und das ist ja das Problem, ne? Wenn du sagst, du hast Fehlschläge auf der Runde und kannst nicht zuordnen, zu welchem, in Anführungszeichen, Schwungfehler die passen,
Ja.
wie willst du dir dann helfen? Dann kommst du ja voll in diese Opferrolle, keine Ahnung, vielleicht lasse ich mal lieber den Kopf unten, wie es mein Mitspieler mir gerade ge gesagt hat. Hallo, hallo Hansi in diesem Sinne, hallo lieben Gruß. Aber ich kann halt sagen, okay, wenn die Bälle jetzt rechts gehen, also mein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich nicht gut schwinge, oder wenn ich nicht gut spiele, dann gehen meine Bälle so, die starten schon ein bisschen rechts und bleiben dann so ein bisschen rechts. Also so ein gerader, so eine Art Push irgendwie.
Ja.
Und ich weiß dann aber auch, okay, liegt immer daran, wenn sich mein Körper im Ab- und Durchschwung nicht genug rotiert zum Beispiel. Ja, und dann versuche ich das halt daran zu gehen, versuche in den Probeschwünge das zu übertreiben und versuche mich dann so wieder gerade zu biegen. Das klappt nicht immer, aber ich habe eine Aufgabe, mit der ich mich beschäftige und versuche das dann eben trotzdem hinzukriegen. Und deswegen glaube ich, haben Profis mehr Werkzeuge, weil sie es auch müssen, um in irgendeiner Form auch aus einem ungünstigen Start was Vernünftiges zu basteln. Also auch mentale Werkzeuge meine ich natürlich. Und ich glaube, da gibt es schon Unterschiede.
Also ihr habt festgestellt, dass der Start einer Runde bei uns Amateuren entscheidend ist, um am Ende erfolgreich vielleicht ins Ziel zu kommen. Die Flight-Partner auch.
Jens, da muss ich an diesen Flight-Partner von dir denken, von letztem Jahr.
Ja, genau. Bei dem war ich auch gerade. Das heißt, man müsste eigentlich schon jetzt auch als Amateur mal hingehen und am Tag vorher mal gucken, wie ist denn so die Startliste fürs Turnier morgen und eventuell noch mal tauschen.
bitte.
Ja. Naja,
ja, also,
man muss ja aus solchen Studien irgendeine Lehre ziehen
können. Ja, und vor allem, was wir ganz interessant fanden, bessere Spieler machen selbst einen besser. Schlechtere Spieler, aber nicht schlechter. Man hört ja immer wieder, oh Gott, ich habe jetzt mit einer Graupe gespielt und das war, hat mich total runtergezogen. Das konnten wir den Daten nicht finden. Aber wenn man mit einem Besseren spielt, der vielleicht eine ganz andere Aura hat oder so diese berühmte, ja, so diese Selbstwirksamkeit, der ist einfach da und spielt sein Ding, das beeinflusst einen. Sei es durch seine Ruhe, sei durch das einfach nur die Gewissheit, man kann solche Schwünge halt auch mal wirklich machen. Man kann auch mal einen Putt aus 1,20 Meter mal setzen. So, ne? Und schaut einfach am besten, spielt mit besseren Spielern im Turnier. Das wirkt wirklich Wunder.
Was war noch so ein Highlight, was ihr aus den ganzen Daten rausgezogen habt? Oder was war für dich vielleicht die größte Überraschung abseits des Starts?
Also ich habe dann immer so ein bisschen so gedacht, so ja, ich dachte mir so an Männern, die dann versuchen, dann immer zu beeindrucken. So dieser typische Paar 5, ich versuche jetzt mit dem zweiten Teufel komm raus, draufzuhauen, um einfach quasi den anderen zu beeindrucken. Also quasi so eine Art Ball zu halten. Und so, ne? Also dass man sagt, so, boah, ich bin so cool und ich hau jetzt einen 300-Meter-Drive bei jedem Loch einfach raus und jetzt geht's einfach. Lieber nicht machen. Das geht meistens in die Hose und hat sogar einen negativen Effekt am Ende gehabt auf das Turnierergebnis. Was ich eigentlich am spannendsten fand, war eigentlich so ein bisschen so das Problem, dass wenn der ganze Flight gut ist und ich selbst auch, dass man dann in Zweifel kommt, dass man fragt so, hey, bin ich wirklich so gut? Hatte ich einfach nur Glück? Und wenn man schon so die Zweifel anfängt und dann wieder auf dem Grün dann steht und versucht zu putten, dann geht's dann meistens schief. Also diese große Selbstwirksamkeit, dass man Vertrauen in den eigenen Schwung hat, locker durchzuschwingen und dass man nicht quasi Handicap 36 eine Paarrunde spielen soll, sondern einfach seinen Stiefel runterzuziehen. Und das haben wir halt auch gefunden. Platzkenntnis, wahnsinnig wichtig. Also Mitglieder im Verein spielen immer besser als Gäste. Also das fanden wir auch beeindruckend zu sehen, dass es durch die Bank weg positiver Effekt, was wir dann hatten. Und ja, das ist so ein bisschen das, was wir halt spannend finden. Man redet ja immer von dieser Hot Hand, diesen Hot Streak. Ich habe Momentum. Also ich meine, weiß nicht, wenn du Tennis magst, Jens, schau dir das mal an, was vor 2 Wochen bei Wimbledon passiert ist, im 3. Satz mit Alcaraz und Djokovic. Auf einmal kamen die Kommentatoren und haben gemeint, so, oh, jetzt ist das Momentum auf Djokovics Seite, weil er gerade 4 Bälle gut gespielt hat. Aber was ist denn das eigentlich? Also das ist ja wirklich, das ist ja auch das, was wir, wofür wir im Sport erleben, dieses Comeback. Also was sind diese Comeback-Qualitäten? Dieses Momentum, was dahinter steht. Und das haben wir in unseren Daten versucht mal zu extrahieren, so ein bisschen quantitativ darzustellen. Und wir haben positiven Effekt gefunden. Es gibt dieses Momentum. Und nicht nur jetzt bei Xander Schauffele gestern, der dann auf einmal eine Wahnsinnsrunde gespielt hat. Es gibt's auch bei Amateuren. Und wir müssen versuchen, oder das ist ja, glaube ich, mein Rat. Hey, wenn ihr im Flow seid, fragt nicht nach, bleibt selbstbewusst, spielt euer Spiel runter. Versucht jetzt nicht, Magie auf dem Platz spielen zu lassen, weil das geht meistens dann wieder in die andere Richtung. Aber das ist das Wichtigste, finde ich, so diesen Flow zu behalten.
Also bei uns, wir beschäftigen uns ja auch durchaus damit, so im Leistungssport. Und da ist eigentlich so die allgemeine Herangehensweise, du hast nur eine Möglichkeit, eben in diese extreme Hochleistung zu kommen oder in diesen Flow, wir bleiben bei dem Begriff. Also natürlich darfst du das nicht versuchen, da reinzukommen und das kann man auch nicht erzwingen, aber die beste Chance ist, wenn du ja komplett in deiner, man nennt es ja immer Prozessorientiertheit oder Handlungsorientiertheit aufgehst. Also wenn ich über dem Ball stehe und wenn ich einfach meine Abläufe abspule und wenn ich mich darauf konzentriere, auf die Sachen, die ich beeinflussen kann, das ist ja immer so der Unterschied zwischen einem Prozessziel und einem Ergebnisziel. Einfaches Beispiel fürs Golf, damit jeder weiß, was ich meine. Du hast einen 3-Meter-Putt. Und beim Putten, Disclaimer, ist es ja sinnvoll, den Kopf unten zu lassen. Übrigens die einzige Schlagart, wo es sinnvoll ist, den Kopf unten zu lassen.
Gut, dass du es nochmal sagst.
Nur beim Putten. Ja. Ja, die Erklärung ist, beim Putten wollen wir ja keine Rotation durch den Ball haben. Und deswegen, bei allen anderen Schlagarten wollen wir durchaus eine Bewegung und Rotation durch den Ball haben in ein Finish. Beim Putten nicht. Und deswegen ist beim Putten es durchaus sinnvoll, den Kopf unten zu lassen oder den Blick auf einen Punkt zu fixieren, zum Beispiel am Boden. Und da könnte man sagen, okay, aus 3 Metern ein Ergebnisziel wäre, der muss rein oder der soll reingehen. Und ein Prozessziel wäre, ich möchte so lange auf den Boden schauen, bis der Ball gefühlt im Loch ist oder halt zum Liegen gekommen ist. Das ist quasi ein Handlungsziel. Das kann ich willentlich erreichen mit genügend Disziplin, wenn ich es mir vornehme.
Ja.
Und da ist so, auch aus meiner Erfahrung, die beste Chance, in diese Leichtigkeit zu kommen, dass alles gelingt, ist, wenn man einfach richtig aufgeht in diesem Prozess. Also wenn man wirklich merkt, okay, ist mir völlig egal, man vergisst man sogar so ein bisschen das Ergebnis und du machst da deine Sache und hast Spaß daran, die Dinge so umzusetzen, die du dir vorgenommen hast. Und das bringt eigentlich die größte Chance tatsächlich.
Nimm uns nochmal mit in diesen Prozess, wie diese Daten ermittelt werden. Du hast vorhin gesagt, ihr macht Seminare mit Studenten und so weiter und so fort. Weil, also es reicht ja nicht, wenn du nach einem Turnier einfach die Scorekarten einsammelst und sagst, okay, wir gucken mal aufs Nettoergebnis. Ihr müsst ja viel mehr wissen eigentlich.
Nein, also wir haben quasi diese 23 Turniere der letzten Jahre jedes Lochergebnis bekommen. Darüber hinaus haben wir natürlich Geschlecht, wie lange man schon im Verein ist, ob man überhaupt ein Verein ist. Und was wir dieses Jahr gemacht haben, wir haben eine Umfrage gestartet und wir haben versucht, mal so die Persönlichkeitseigenschaften der Spieler herauszufinden. Ist man jetzt eher quasi so ein gewissenhafter Spieler, der wirklich jedes Mal sich sehr stark vorbereitet? Ist man eher so ein verträglicher Spieler, der jetzt nicht wirklich immer jedes Mal versucht, die Regeln durchzusetzen und zu sagen, so, ich bin eher konsensorientiert? Auch bin ich eher ein offener Spieler, geselliger Spieler? Und dann haben wir versucht, ein bisschen auch zu schauen, ja, je nachdem, welches Geschlecht man ist, welche Persönlichkeitstypen funktionieren miteinander im Flight? Also da haben wir beispielsweise gefunden, dass bei Frauen, wenn Frauen mit gewissenhaften Spielern zusammenspielen, es wirkt positiv. Bei Männern dagegen natürlich nicht. Bei Männern wirkt es sich eher positiv, wenn man so mit neurozentrischen Spielern im Flight hat. Also wirklich Spieler, die sagen, ich habe mein Ziel, ich bin ehrgeizig. Und bin ja wirklich sehr, wie soll ich sagen, oder ergebnisorientiert am Ende. Und das ist dann ganz interessant eigentlich, wie man so diese Flight-Dynamiken dann sich mal anschaut. Zum Beispiel so ein gewissenhafter Spieler, Männern scheint das jetzt relativ nicht so interessant zu sein, für Frauen wiederum. Andersrum ist natürlich beim neurotischen Spieler oder neurozentrischen Spieler. Diese Daten haben wir dann quasi in diesem Seminar quasi erhoben, dann ausgewertet. Und dieses Seminar ist eigentlich ganz cool. Die werten natürlich nicht nur die Ergebnisse aus, sondern wir machen auch noch so einen praktischen Teil. Weil die meisten jungen Studierende, die haben halt auch keine Erfahrung mit Golf und sind da eher vielleicht ein bisschen skeptisch, so was ich so mitbekommen habe. Und dann haben wir gesagt so, ja, ihr kriegt eine vergünstigte Platzreife, könnt man Golf reinschnuppern. Am Ende gibt's diese quasi die UFO Championship, also das Turnier der Uni Augsburg oder unseres Lehrstuhls. Und gibt es natürlich so ein kleines Winner-Jacket, aber nicht in grün, wie beim Masters, sondern in unseren Lehrstuhlfarben blau mit so einem kleinen Patch. Und so haben dann die Studierenden auch immer Chance, auch mal das, was sie selbst sich theoretisch überlegt haben, mal anzuschauen. Und das Ding machen wir jetzt seit 3 Jahren. Es ist immer voll, also es wird immer beliebter. Die Zeitung hat auch schon mal was drüber geschrieben. Wir sind da wirklich happy, da mein Team mit dem Dr. Seitz, mit dem Dr. Jonah, Otto, das läuft richtig gut. Und hoffen natürlich dann auch, also durch mein persönliches Interesse, dass auch mal ein paar junge Spieler wieder nachkommen und auch wieder mit Golf anfangen. Weil das ist immer manchmal so ein bisschen blöd, wenn man sagt so, ja, ich hätte mal gerne mal wieder quasi meine Altersklasse, so mit, wo man eine fetzige Runde spielen kann.
Würdest du sagen, also ihr habt ja diese 23 Turniere, waren alle aus dem Golfclub Augsburg, richtig?
Ja, genau. Ja, also Golf Ranch Augsburg, das ist ein kleiner...
Es gibt noch eine Golf Ranch.
Genau. Ja. Ist der süddeutsche Golfer vielleicht dann ein anderes als jetzt zum Beispiel, wenn du die gleiche Studie in Hamburg machen würdest?
Das wäre super interessant. Das müssen wir eigentlich mal machen. Was glaubt ihr denn?
Weil der Typ, der norddeutsche Typ ist ja eigentlich bekanntermaßen ein bisschen ein anderer als der süddeutsche Typ. Das ist ja jetzt, oder der Berliner ist ja noch anders als der, keine Ahnung, Münchner oder so.
Also ich finde es auch, die Frage ist ziemlich spannend, Jens. Ich überlege auch gerade. Trotzdem denke ich, dass auf dem Golfplatz irgendwie sind die Dynamiken doch ähnlich. Weil ich glaube, so, wir wissen ja alle, dass wir, es gibt uns ja so als Privatperson und da gibt es uns als Golfer. Und die haben ja oft nicht viel miteinander zu tun.
Das stimmt.
Und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel jetzt der robuste, etwas rauere Hamburger trotzdem auf dem Golfplatz ähnliche Sachen braucht, wie jetzt der vielleicht ein bisschen, naja, gut, entspannt ist es überhaupt nicht hier. Das wissen wir, glaube ich, vor allem Laurenz und wir wissen das schon. Aber ich glaube, dass die auf dem Golfplatz sich mehr ähneln, als man vielleicht abseits des Golfplatzes denken würde. Deswegen könnte ich mir vorstellen, es kommen ähnliche Sachen raus.
Aber sind denn eure Erfahrungen, also ich meine, wenn ihr jetzt mal auf einem anderen Platz spielt im Flight mit anderen fremden Flightpartnern, sagt ihr, das ist was anderes oder muss man sich erstmal kennenlernen? Wie ist es in die ersten 3-4 Löcher? Es ist immer so, boah, jetzt aber erstmal gucken, dass ich überhaupt erstmal ihn duzen darf oder wie läuft denn das? Habt ihr da erstmal so Berührungsängste? So kennenlernen, so eine Barriere?
Ich glaube, wir sind da die Falschen. Also Berührungsängste hat, glaube ich, keiner von uns, weil, also, ja, also man beobachtet sich, glaube ich, schon die ersten 3-4 Löcher, um also rauszufinden, okay, wie wird denn der Tag so? Also klar, du versuchst schon so ein bisschen rauszufinden, wird das hier lustig, wird das jetzt hier streng? Aber auf der anderen Seite, also bei mir zumindest, ich gucke erstmal, dass ich halbwegs mit der Kugel klarkomme und irgendwie gucke, dass ich Meter mache und nicht rumeier am Anfang. Aber ja klar, du guckst schon so ein bisschen, wie sind die anderen drauf. Was ja auch eigentlich lustig ist, weil man sagt ja immer, Golf ist so ein Einzelkampfsport in Anführungszeichen. Ja. Du bist nur auf dich fokussiert und du musst den Ball ins Ziel bringen und du hast mit den anderen eigentlich gar nichts zu tun. In Wirklichkeit bist du aber 18 Loch damit beschäftigt, sich dich um die anderen auch zu kümmern irgendwo, ne? Also du bist ja ständig mit anderen dann doch in so einem Mannschaftswettbewerb in Anführungszeichen. Du spielst eigentlich dann doch nicht alleine. Das ist schon lustig eigentlich.
Ja. Und vor allem, das ist bei Profis auch so. Es gibt eine ganz coole Studie, die hat sich mit Tiger Woods beschäftigt. Und es ist dieser sogenannte Superstar-Effekt. Und die haben sich dann angeschaut, Turniere mit Tiger Woods, ob die Spieler irgendwie ein anderes Risiko gehen. Spielen die anders? Verhalten die sich anders? Und haben herausgefunden, Tiger Woods dabei ist, die nehmen weniger Risiko. Weil es ist entweder, es ist schon so eine quasi innerliche Aufgabe.
Echt?
Aber die haben so einen großen Respekt quasi vor Tiger Woods. Und das Interessante ist, dieses Verhalten ändert sich, als er seinen Skandal hatte 2010. Davor, oh mein Gott, der Mythos Tiger Woods, ich passe mein Verhalten an und ja mein Gott, ich bin froh, wenn ich irgendwie Zweiter werde, also lieber sicher meinen Cut schaffen und nicht so viel Risiko gehen. Mhm. Nach dem Skandal haben sie herausgefunden, dieser Mythos ist nicht mehr so da, obwohl Tiger Woods ja auch danach noch sehr gut gespielt hat. Aber die haben auf einmal normales Risiko genommen, es waren keine Unterschiede mehr zu erkennen zwischen den einzelnen Turnieren mit oder ohne Tiger Woods. Und das fand ich total stark, weil ich glaube, niemand ist wirklich gefeit davor oder geschützt davor, dass äußere Einflüsse einen beeinflussen. Und das, ich glaube, das Wichtigste ist immer, wiederum diese Selbstwirksamkeit zu trainieren, zu wissen, was ich mache und sich nicht drauf, so quasi auf andere zu fokussieren. Gleiche Studie hat er auch nochmal angeschaut, wer nimmt denn eigentlich von den Profis beim Par 5 mit dem zweiten Schlag versuchen, sie drauf zu kommen? Sind es diejenigen, die kurz hinterm Cut sind oder vorm Cut sind? Und ja, und man passt das Spiel ja doch irgendwie in der Situation doch an. Also man ist ja doch immer wieder irgendwie, man versucht sich so eine Glas, also eine Käseglocke da irgendwie zu bauen.
Ja.
Aber man ist nicht wirklich gefeit davor. Also das mit dem Superstar vielleicht finde ich mega spannend.
Würde das ein Profi auch wirklich zugeben? Weil ich hatte immer so das Gefühl, also ich habe ja manchmal so naive Fragen gestellt. Bernd und Flo wissen das. Keine Ahnung. Ich hatte jetzt die große Ehre, zweimal in Wentworth dabei sein zu dürfen. So, das ist natürlich dann ein anderes Turnier. Aber du siehst trotzdem dieselben Kollegen. Also Max Kiefer läuft da auch rum, Freddie Schott läuft da auch rum. Aber dann kommt eben Rory McIlroy plötzlich um die Kurve oder Shane Lowry oder wer auch immer. Und natürlich willst du dann wissen, hä, das muss doch für euch jetzt auch was ganz anderes sein, weil das ist doch jetzt plötzlich, du lieber Himmel, wer nicht alles hier da ist und so. Oder wer dann plötzlich neben dir auf der Range steht. Aber ich hatte eher so das Gefühl, okay, vielleicht ist es dann in dem Moment so diese Interviewsituation, aber zugeben möchte das keiner, dass das einen in irgendeiner Art und Weise doch vielleicht beeindruckt, in Anführungszeichen, oder?
Ja, das kann gut sein, dass man das ungern zugibt, weil das ist ja immer das Zugeben davon heißt ja auch irgendwie, man ist in sich nicht, also man hat das Gefühl, man ist nicht stark genug oder in sich nicht genug gestärkt, damit einem das egal ist. Ich denke, das hat viel zu tun, wo man in seiner Karriere steht. Mhm. und natürlich, was man schon erreicht hat und ob man jetzt zum Beispiel, wie viele Turniere man schon hat. Also ich habe in Wentworth nur einmal selber gespielt und war auch okay, also hatte ein recht abenteuerliches Turnier, war aber okay. Ich glaube, ich bin dann irgendwie 40. geworden am Ende oder so.
Na guck. Und
war schon cool.
Ja.
Na guck, schau. Ja, ja, das war bei so einem Turnier, war das gar nicht so schlecht vom Preis.
Ja, wollte ich doch gerade sagen.
Ja. Und es ist schon so, ne, wenn du das erste Mal, sage ich mal, wenn du das erste Mal mit jemandem mit dem Kaliber spielst, also ich weiß, zum Beispiel, weil du gerade Max Kiefer gesagt hast, Kiwi hat jetzt schon ein paar Runden auch mal mit Rory gespielt zum Beispiel. Und ich denke, sicherlich ist es so, dass du vor allem das erste Mal denkst dir, ui, weil du immer so das Gefühl hast, dass, also innerlich denkst du eigentlich, du kannst nicht mithalten. Und
Superstar-Effekt.
Es ist natürlich objektiv auch so, dass du mit solchen Leuten normalerweise im Schnitt nicht mithalten kannst.
Ja.
Das Blöde daran ist immer nur, dass den Effekt, den es halt oft auf dein Spiel hat, weil du natürlich insgesamt dich ein bisschen klein machst, du trittst nicht ganz so selbstbewusst auf, du, wie Laurenz auch sagt, man steckt vielleicht mal lieber zurück, weil man das Gefühl hat, na, das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht drauf. Und ich denke aber, dass dieser Effekt deutlich geringer wird, wenn du dann das zweite Mal und das dritte Mal und das vierte Mal mit dieser Person spielst. Da merkst du irgendwann nach, warte mal, übrigens, erstens mal ist das eigentlich ein ganz entspannter Typ. Und mit dem kann man sich auch ganz gut unterhalten. Und der spielt geiles Golf, aber das hilft ja alles nichts. Ich bin hier, um einen Job zu machen und ich spiele jetzt auch mein maximal gutes Golf.
Ja.
Und ich glaube, dass dann das irgendwann wegfällt und dass du dann halt das für dich halt normal ist. Und klar, je mehr große Turniere du spielst, desto normaler ist es für dich auch, einfach mit diesem großen Namen auf der Range zu stehen und beim Putting-Grün zu stehen. Und diesen Effekt habe ich schon auch gespürt, dass das mit jedem Jahr wurde das jetzt für mich weniger schwierig. Tiger Woods ist sicherlich nochmal eine Ausnahme. Und klar, als du gesagt hast, Lorenz, dieser Skandal hat dann dazu geführt, dass die anderen Spieler sich nicht mehr so in die Hose gemacht haben, kann ich auch gut verstehen, ne? Weil so diese Lichtgestalt hat halt einfach Risse bekommen. Und ich meine, jetzt ist es sicherlich so, aber es ist jetzt auch unfair, den Vergleich zu ziehen, nach allem, was er da auch hinter sich hat. Und wir wissen jetzt alle, dass er natürlich eigentlich im Moment, er kann eigentlich nicht mehr mithalten. Das ist der Stand der Dinge, dass Tiger Woods aktuell nicht mehr mithalten kann. Und das wissen die ja auch. Das heißt, die anderen wissen, ach, warte mal, ich spiele eigentlich 9 von 10 Mal schlage ich ihn ja vom Score. Also wieso soll ich mich hier einkacken?
Ja.
Und aber ja, es ist schon spannend. Also ich glaube vor allem eben so in diesen ganz krassen Jahren von Tiger, so um 2000 rum, da hat sich das ganze Feld in die Hose gemacht, wenn er mitgespielt hat. Und ganz zu schweigen von denen, die bei ihm im Flight waren.
Aber Laurenz, mir kommt jetzt gerade noch ein anderer Gedanke. Du könntest doch jetzt mit den Ergebnissen so eine Art Flight-Tinder hochziehen. Der perfekt. Du kannst doch jetzt, also im Fernsehen kommt doch hier, wie heißen die ganzen Dating-Apps und so weiter, wo dann das perfekt, du kannst ja das Perfect Match zusammenstellen. Du kannst ja sagen, eigentlich müsste aufgrund der Daten, die ich habe, dieser Flight in der Konstellation dazu führen, dass sie heute ihr Handicap verbessern.
So eine Art statt First Dates, First Flight.
Ja.
Ja, könnte man machen. Ja. Das wäre mal eigentlich ganz interessant. Und dann mal die zusammen spielen lassen. Und mal zu schauen, klappt das Ganze oder wirklich?
Genau.
Also, das wäre cool. Und dann halt noch jemand aus Hamburg nach Augsburg schiffen und andersrum.
Ja, genau.
Das wäre echt ganz cool.
Ich hab nur die Befürchtung, dass es dann ist wie früher, als man irgendwie im Sportunterricht die Mannschaften gewählt hat, dass am Ende bleiben immer die gleichen übrig. Und ich habe so das Gefühl, wenn man so einen Flight-Tinder macht für ein Turnier, dann bleiben da unten auch immer die 10 gleichen übrig, die irgendwie komischerweise keiner in seinem Flight haben will.
Ja gut, die merken das ja nicht. Das ist ja dann, die Zusammenstellung ist ja dann wie vorher auch. Also das ist ja dann, so. Aber du könntest jetzt zu Laurenz vorher gehen und sagen, pass mal auf hier, was kostet das, wenn ich meinen perfekten Flight von dir jetzt mal hier analysiert bekomme? Dann sagt der Laurenz, klar, wir sind am Anfang, das kostet jetzt nur 5.000 Euro pro Turnier. Und pro Flight-Partner, das wäre schon mal spannend, aufgrund der Daten den perfekten Flight zusammenstellen und dann mal gucken, was passiert, ob die Daten dann in Erfüllung gehen sozusagen.
Ja, oder wenn man halt dann einen nicht mag, so ein Worst-Flight zusammenstellen, zu sagen, Edgy-Badge. Das ist ja das Mitklubmeister. Aber ich glaube halt auch, dieser Superstar-Effekt, gibt es denn eigentlich auch dann im Amateurbereich? Also jetzt spiele ich jetzt quasi mit einem frischer Golfer, jetzt spielst du mit einem Clubmeister, der dann vielleicht irgendwie auch noch eine andere Golfgeschwindigkeit hat, das beeinflusst doch einen auch, oder? Also ich glaube, das ist ja nicht nur im Profibereich.
Ja, ich glaube schon. Ich denke, es, wahrscheinlich, wenn der Unterschied in dem Flight zu krass ist, ne? Also ich glaube nicht, dass sowas feldübergreifend funktioniert im Amateurbereich, dass du jetzt sagst, oh, da spielt der Clubmeister mit, das ganze Feld macht sich in die Hose. Das glaube ich nicht. Aber ich denke, die im Flight, vor allem wenn der Unterschied zu groß ist, ne? Wenn du jetzt sagst, auf einmal spielt da halt der mit der beste Spieler im Club und der hat dann halt dummerweise, weil es an dem Tag nicht anders ging, irgendwie im Turnier, spielt dann Handicap 15 und Handicap 20 Spieler mit. Ich glaube schon, dass das, also ich meine, fairerweise ist die Frage, wie gut dann der Clubmeister oder der gute Spieler spielt, aber ich denke, das hat schon einen Effekt. Also wenn der Unterschied zu drastisch ist in einer Gruppe, wenn du wirklich sagst, du hast einen Single-Handicapper, der auf einmal mit einem Handicap 45er eingeteilt wird, ich glaube dann, weil natürlich diese Themen sind, weil ja die meisten auch oder Golfer, die noch nicht so lange spielen, die bewegen sich dann auf dem Platz ja manchmal ungünstig, ne? Dann steht das Bag irgendwie falsch, dann sind sie jetzt vielleicht auch mal zu langsam. Ich möchte jetzt bitte keinem auf die Füße treten. Es gibt sicherlich auch Leute, die sehr, sehr schnell im Golf, wenn sie anfangen, verstehen, wie man sich auf dem Platz verhält. Aber das könnte ich mir als Hindernis vorstellen, ne? Dass du sagst, okay, und natürlich im Gegenzug auch, dass dann eben die schlechteren Spieler, die vielleicht noch nicht so genau wissen, wie das mit dem Turnierspielen läuft und ach wie, ich muss jetzt deinen Score mitschreiben, sowas kann ja sein, dass die halt auch sich überfordert fühlen, ne, und sagen, oh, der spielt aber schnell und dann werden die voll huddelig und dann sagen, ach was, ich heb auf, passt schon, mach du weiter. Also ich glaube, wenn der Diskrepanz zu krass ist, glaube ich, ist es schon.
Aber ich glaube tatsächlich, dieser erste Moment, wo du eine gewisse Einschätzung über den Tag bekommst, ist dieser Moment, T-Box 1 und diese blöde Frage, um rauszufinden, wer hat jetzt hier die Ehre, welches Handicap hast du denn? Oder was habt ihr denn so? Dieser Moment ist immer der komischste zum Start, finde ich. Weil, ich weiß nicht warum, aber so dieses, das ist auch wieder so typisch Golf, das finde ich immer so doof, diese, wer ist denn jetzt hier der Geilste? Dieses Performen, wenn dann einer einstellig ist, ist schon komisch irgendwie. Also du stehst dann da mit Handicap 36 zum Beispiel, dann kommt diese doofe Frage, die stellt auch immer der mit dem niedrigsten Handicap als erstes.
Ja, klar.
Logisch, weil er ja weiß, ich bin der Geilste. So. Und dann 36. So, weil du genau weißt, dass der dir gegenübersteht und diese Frage stellt, der sagt jetzt bestimmt gleich, ich habe, und dann natürlich auf Komma genau, ich habe 3,2. So dieser Moment, den finde ich auch immer total komisch. Und je nachdem, wie diese Kommunikation in diesem Moment abläuft, weiß ich, ob der Tag lustig, cool oder anstrengend wird. Also im Sinne von zwischenmenschlich irgendwie. Das stimmt.
Ich habe jetzt gerade mal überlegt, wie das in anderen Sportarten wäre, aber das taucht halt nur im Golf auch so extrem auf, ne? Also wenn du immer sagst, vor allem Sportarten, wo es in irgendeiner Form doch, und in den meisten geht es ja Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, Entschuldigung, Spielender gegen Spielenden. Und beim Golf ja eigentlich nicht. Das heißt also letzten Endes ist es eigentlich, das Beispiel, das du gesagt hast, Zille, ist ja im Golf grundsätzlich erstmal völlig, völlig irrelevant.
Genau.
Weil du musst ja den nicht schlagen.
Richtig.
Aber das macht es eigentlich so spannend, ne? Also, weil, und das ist ja das wieder, warum Laurenz dann auch, warum das wirklich ein spannendes Feld ist, weil es hat einen Effekt, obwohl es gar keinen haben müsste. Weil du sagst, klar, wenn du im wenn du im Tennis einen stärkeren Gegner hast, dann ist das relevant für dich, was der für eine Spielstärke hat.
Ja.
Weil dann weißt du, okay, ich habe wahrscheinlich keine Chance. Und dass das dann was mit dir macht mental und so, ist ja völlig verständlich. Und dass das vielleicht auch dir den Spaß raubt. Weil wenn halt dein Gegner ständig so retourniert, dass du einfach nicht an den Ball kommst, weil der halt eine lahme Krücke bist und einfach nicht auf dem Niveau spielst, dann ist das ja auch gar nicht mal so cool und macht keinen Spaß. Aber beim Golf ist es eigentlich egal, ob der mit 5 Birdies startet für dein Spiel. Aber de facto ist es nicht egal. Ne? Und das ist, finde ich, schon lustig, weil klar, bei allem, wo es Mann gegen Mann geht, okay, ja. Aber hier geht es nicht Mann gegen Mann, hier geht es ja Jens gegen Jens und Bernd gegen Bernd und Laurenz gegen Laurenz.
Aber das ist ja beim Golfen, finde ich, es fällt mir jetzt gerade auf, eigentlich immer der Fall, dass du dich in den Gesprächen gegenseitig in irgendeiner Performance immer misst. Also, wir kennen das ja auch, du läufst 18 Loch,
ja.
Das eine ist der Sport, den macht jeder irgendwie für sich und ballert da die Kugeln durch die Gegend, alles okay. Aber die Gespräche dazwischen, auch mit wildfremden Menschen eigentlich, da geht es meistens um, ja, ich habe schon in Schottland die schönsten Plätze gespielt und du so. Oder ich kenne einen, der hat Augusta schon gespielt und du so. Du bist immer so in diesem, also ganz oft hast du so ganz komische Vergleichsgespräche am Laufen. Das heißt, eigentlich müsste man mal rausfinden, was passiert im Kopf denn durch diese beschissenen Gespräche die ganze Zeit. Weil wir erinnern uns kurz an meinen lustigen Flight im letzten Jahr. Da kamen ja so Sprüche wie, seitdem ich mit Leuten spiele, ich spiele ja nur noch mit einstelligen Handicaps, seitdem spiele ich auch wieder besser als früher. Solche blöden Sprüche kamen ja dann, Laurenz weiß es vielleicht nicht, aber ich hatte letztes Jahr tatsächlich mal so ein Erlebnis, wo ich nach 3 Loch aufhören wollte. Nicht, weil ich so schlecht gespielt habe oder keine Bälle mehr hatte, sondern weil dieser eine Typ in diesem Flight mich so dermaßen genervt hat, weil der so eine Scheiße erzählt hat und so doof war einfach, dass ich einfach keine Lust mehr hatte. Ich habe wirklich keine Lust mehr gehabt, weil das so doof war. Das war das, was Bernd vorhin meinte. Aber es stimmt, du hast solche Gespräche eigentlich immer. Also so 2-3 Mal pro Runde in so Turniersituationen oder wenn du mit fremden Leuten in Anführungszeichen spielst, nicht wenn du mit deinen Kumpels unterwegs bist oder so. Aber kommen so Vergleichsgespräche hoch.
Ja, aber ist das ist doch immer so ein...
Hast du auch den neuen Driver von Ping? Ah,
aber das ist immer so, dieses mein Haus, mein Auto, meine
Yacht,
ne? Ja, ich frage mich, das ist, oh Mann, da könnten wir immer weiterreden. Ich weiß es nicht. Warum sich besser fühlen oder wie? Geht es darum, sich besser zu fühlen, größer als der andere?
Keine Ahnung.
Aber ich finde aber auch so beim Golf, es sind halt 4 Stunden und so ein 4-stündiger Zahnarztbesuch macht auch echt keinen Spaß. Und ich glaube auch so, ich finde halt immer so die ersten paar Löcher beim Turnier, oder weiß nicht, dann läuft da jeder quasi dem Ball hinterher und sucht und sucht und die alle sind sehr hilfsbereit, alle loben sofort, aber spätestens nach dem 3. Loch ist es dann meistens dann auch wieder vorbei, weil dann merken sie so, verdammt, jetzt muss ich mal selbst auf mein Spiel gucken, jetzt kann ich nicht nur loben. Und ich finde, das ist total spannend eigentlich, wirklich, wie wichtig die ersten 3 Löcher sind. Man lernt sich kennen, man signalisiert, oh Leute, ich helfe dir auch beim Suchen, oh super, ich beklatsche deine tollen Schwünge, butti butti, bisschen Honig um Mund und ein bisschen Bauchkraulen und zack, fühlt man sich gut. Wenn das Ganze aber nicht der Fall ist, ja, dann ist es halt dann echt so, oh mein Gott, dann wird es ein Krampf und dann ist das Ergebnis auch wieder hin. Also diese Komponente mit dem Flight, also je mehr man darüber nachdenkt, das ist Wahnsinn. Und ich weiß ja letztens so eine Erfahrung, man muss halt 10 Minuten vor der Tee-Time da sein, kommst du 8 Minuten vorher, kriegst dann aber auch schon jemanden, der mit verschränkten Armen vor einem steht und sagt, ja, 10 Minuten, also 10 Minuten vorher ist die Zeit. Und ich denke mir so, ja, danke dafür, ciao. Also da weiß man ja jetzt schon, dass es eigentlich nichts mehr werden kann, so richtig so, ne? Also,
oder es kommt dieser Spruch, ich habe schon ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. So diese Absicherung, falls der erste Abschlag scheiße wird, so, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, aber heute habe ich mich mal angemeldet, weil, hatte irgendwie, keine Ahnung, musste.
Ja, ich wollte es mal wieder beweisen.
Wenn dieser Spruch kommt, wenn irgendeiner diesen Spruch sagt, dann ist bei mir auch schon, okay, mit dem muss ich jetzt erstmal nicht großartig Freundschaften hier gründen. Aber ja, das wäre auch mal interessant, einfach mal blind, wenn man mit Fremden spielt, das irgendwie mal heimlich aufzeichnen und dann die weirdesten und blödesten Gespräche irgendwie da mal rausziehen.
Das ist schon ganz cool.
Ich finde es überragend spannend und wir haben, glaube ich, noch mehr Fragezeichen jetzt eben dem Gespräch noch gefunden, wo man wirklich noch stundenlang hätte drüber sprechen können. Ich glaube ja, dass man immer gut testen kann, ob der Flight in Ordnung ist oder nicht, wenn man so wie Bernd einfach zum Start so einen Hammer-Gag der Woche raushaut, um mal zu gucken, wie die Leute auf Witze reagieren. Das ist für mich auch so ein Parameter eigentlich.
Ja, wenn
was für eine Überleitung.
Wenn da direkt kommt, halt deine Schnauze, dann weiß ich Bescheid.
Genau. Was soll das jetzt?
Ich habe es immer wieder gesagt, wir haben schon so viele gehabt, dass ich langsam vergesse, ob schon dran war. Ich glaube, der war schon dran, aber es ist lange her, deswegen nehme ich ihn einfach nochmal. Okay?
Ja.
Hab die Milch fallen lassen. War nicht mehr haltbar.
Ja, der war tatsächlich schon mal dran.
Ne? Scheiße.
Den darf man ruhig nochmal bringen. Der ist schön. Außerdem gibt es jede Woche neue HörerInnen, die mal wieder, die dazukommen, von daher gesehen. Dürfen wir auch für die.
War auch schon, wovon leben Eichhörnchen? Von ihren Ersparnissen? Ich glaube, der war auch schon dran.
Es ist soweit. Falls ihr da draußen Bernd helfen könnt und vielleicht den einen oder anderen noch im Internet oder bei eurer Runde irgendwie aufschnappt, dann schickt doch bitte per Instagram oder per Mail uns ein paar. Dann hat Bernd wieder ein bisschen was in petto. Laurenz, super spannend. Was kommt jetzt als nächstes? Werdet ihr die 100 Turniere auswerten? Werdet ihr irgendwann ein
nach
Buch
Hamburg
rausbringen.
Ziehen. Ich werde nach genau. Hamburg ziehen und da oben alles analysieren.
Wenn jetzt ein Golfclub-Präsident uns zuhört und sagt, ich möchte diese Daten auch für meinen Club haben, was kostet das? Mit wie viel 100 Leuten musst du da anreisen?
Ich glaube, der nächste Schritt ist bei uns, dass ich mit Herrn Lehmann und mit Herrn Seitz das, den Forschungsbeitrag fertig finalisiere und in der Fachzeitschrift versuchen zu veröffentlichen. Da gibt es solche ganz, ganz interessanten Sport Economics Journals, die wo wir das Ganze platzieren wollen und natürlich das Golfonomics Seminar weitermachen. Wir wollen, haben da Bock darauf, die Bewertungen sind immer super, Studis an Golfspielen bringen und ganz ehrlich, für mich ist es natürlich auch mal ganz cool, eine Sprechstunde auf dem Golfplatz zu halten. Also gerne weiter so.
Ja.
Nee, das ist erstmal so.
Da komme ich mal mit.
Golfonomics UFO Championship 2025.
Okay, muss ich direkt da nochmal fragen. Okay, alles klar.
Laurenz, überragend spannend. Ich glaube, wir müssen uns da nochmal verabreden oder wenn die nächste Studie durch ist, brauchen wir ein Update, um mal zu gucken, sich die Golflage in Augsburg und Umgebung verändert hat. Und wenn ihr Erfahrungen habt, die vielleicht für diese Studie auch gar nicht so unspannend wären, auch das bitte uns schreiben, schicken. Ich glaube, jeder von uns hat 1000 Erlebnisse auf diesen Plätzen dieser Erde schon gehabt, die irgendwie genau da reinspielen. Laurenz, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Ergebnisse und bis bald mal.
Ganz, ganz vielen Dank. Macht's gut.
Servus und ciao. Danke dir.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.